Herzlich willkommen zum Bergfest. Heute ist Mittwoch, der 10. Januar. Mein Name ist Christoph Friedmann. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Marketingagentur Drehmoment hier aus Hamburg. Ich wünsche Ihnen nicht nur einen großartigen Tag, sondern jetzt auch gute Unterhaltung mit Episode 39.
Wecker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Auch von mir ein herzliches Guten Morgen. Ich bin der Moderator von diesem täglichen Podcast. Mein Name ist Marcel Becker. Heute sind hier beim Abendblatt alle ein bisschen aufgeregt, weil heute findet unser Neujahrsempfang statt im Hotel 4 Jahreszeiten. Die Wichtigsten der Wichtigsten in unserer Stadt sind eingeladen. Absagen gibt es in der Regel nicht, weil man weiß ja nicht, ob man dann nicht im nächsten Jahr auf der schwarzen Liste landet und nicht wieder eingeladen wird. Wir blicken gleich mal ein bisschen in den Maschinenraum, also ein Blick hinter die Kulissen. Und wir klären dann auch die Frage, ob unser Chefredakteur seine Rede, die er dort jedes Jahr hält, also ob sich Lars Haider seine Rede mittlerweile von ChatGPT, also von der KI, schreiben lässt. Außerdem der trockene Januar. Kennt wahrscheinlich mittlerweile auch so jeder Hamburger. Menschen verzichten im ersten Monat des Jahres auf Alkohol. Und spätestens jetzt merkt jeder, der Moderator von Becker am Morgen trinkt sehr gern Alkohol, denn wie so viele andere Hamburger stelle ich mir die ehrliche Frage, gibt es mittlerweile alkoholfreien Wein, der tatsächlich wie Originalwein schmeckt? Unser erstes Thema ist aber ein ganz anderes und zwar ein sehr ernstes Thema. Nämlich, wenn der Sorgerechtsstreit zwischen den Eltern so eskaliert, dass ein Elternteil das Kind widerrechtlich ins Ausland bringt. Natürlich, da müssen wir gar nicht drum rumreden. Der aktuelle Aufhänger für das folgende Interview ist der Sorgerechtsstreit zwischen Christina Block und ihrem Ex-Mann. Ganz ehrlich, wir alle, Sie, liebe Podcast-Hörer und ich, wir können die ganze Geschichte nur sehr schwer beurteilen. Was wir aber auf jeden Fall wissen, und das ist jetzt eine Binsenweisheit, ich weiß, aber sie trifft zu, die Kinder können einem nur leid tun. Lassen Sie uns mal versuchen, die Begleitumstände etwas besser zu verstehen, und zwar anhand eines ähnlichen Falls. Ich sage ausdrücklich ähnlich, nicht unbedingt vergleichbar. Die folgende Geschichte steht für sich allein und lässt praktisch keine Vergleiche zu. Wir haben Matthias Onken in der Leitung. Er ist Kommunikations- und Strategieberater hier in Hamburg. Der Fall, über den wir jetzt sprechen, liegt rund anderthalb Jahre zurück. Es ging um zwei Mädchen, die von ihrem Vater gegen den Willen der Mutter nach Paraguay gebracht wurden. Matthias, wie bist du mit diesem Fall in Verbindung gekommen?
Ich hatte damals einen Anruf bekommen von der Familie, vermutlich zurückgehend auf eine Empfehlung, kann ich heute gar nicht mehr sagen, genau wie das zustande kam. Und die bat um Unterstützung. Die Kinder waren damals schon entführt und die Mutter in großer Not. Und es gab einen Anwalt bereits an Bord, einen Strafrechtler aus Deutschland, der dann in diesem Fall bereits einige Zeit gearbeitet hatte, mit den Justizbehörden, aber nicht weitergekommen war.
Aber die Rechtslage war eindeutig, also die Mutter hatte tatsächlich eine eindeutige gesetzliche Lage, um zu sagen, die Kinder sollten bei mir in diesem Land hier in Deutschland sein.
Ja, absolut. Sie hatte das Sorgerecht für ihre Tochter und der Vater der gemeinsamen Tochter, von dem lebte sie seit vielen Jahren getrennt. Da gab es auch eine Besuchsregelung und der Vater hatte das Kind immer ordentlich auch zurückgebracht. Das hatten die gut organisiert. Bis eines Tages, das war mitten der Pandemie damals und der Vater war bekennender Corona-Leugner, sich der Vater dann nicht mehr zurückgemeldet hatte und sich mit dem Kind tatsächlich abgesetzt hatte, wie sich dann herausstellte.
Aber Paraguay ist jetzt wirklich weit weg. Wie gehst du dann in so einem Fall vor, also um der Mutter tatsächlich zu helfen? Du kannst ihr ja nicht versprechen, dass ihr das Kind wirklich zurückholt. Also das kannst du ja nicht als Gesetz geben. Also was hast du der Frau gesagt?
Ja, wir haben erstmal die Lage sondiert und haben geguckt, was können wir hier vor Ort regeln? Wie kommt man an Paraguay, an die Behörden dort ran, an die Medien ran? Wie ist dort überhaupt der Umgang mit solchen Fällen gewöhnlich? Und das war erstmal ziemlich niederschmetternd, weil solche Fälle da nicht ganz unüblich sind und in aller Regel auch nicht für viel Aufsehen sorgen, sondern ja, so von der Presse, der Öffentlichkeit, auch letztendlich von den Behörden hingenommen werden. Das heißt, wir standen vor der Aufgabe, auf uns aufmerksam zu machen in einer Art und Weise, wie das gewöhnlich nicht der Fall ist. Und da haben wir uns dann drüber Gedanken gemacht und sind dann am Ende zu einem Konzept gekommen, mit dem auch die Anwälte gut leben konnten.
Es ist ja ganz wichtig, du sprichst das eben mit den Behörden an, mit denen willst du zusammenarbeiten und ist möglicherweise, habe ich vielleicht so rausgehört, die Zusammenarbeit mit den Behörden in Paraguay nicht ganz so einfach wie hier in Deutschland. Logisch, man ist ja auch des Landes fremd. Und dann willst du dich aber auf der anderen Seite ja auch nicht strafbar machen. Du willst ja nicht irgendwas verbocken, wo du am Ende sagst, so, jetzt haben wir gar keine Chance mehr. Was sind die Fallen, was sind die wichtigsten Punkte, auf die man achten muss?
Also damals ging es natürlich darum, einen Fuß in die Tür in Paraguay zu bekommen, ja. Da überhaupt von den Behörden, der Polizei, der Jugendschutzbehörde, auch am Ende den Medien gehört zu werden. Und zu dem Zweck ist die Idee, einen Anwalt vor Ort hinzuzuziehen. Da wurde dann einer gefunden mit deutschen Wurzeln. Das passte sehr gut, der dann mit dem Strafrechtler aus Deutschland, der bereits involviert war in den Fall, eng zusammengearbeitet hat. Und da haben wir dann drüber uns überlegt, wie kann man die Öffentlichkeit erreichen in Paraguay. Und das ist dann mit Hilfe einer Pressekonferenz gelungen, in die wir sowohl die Polizei als auch die Jugendschutzbehörde reingezogen haben. Das ist am Ende vermutlich zustande gekommen, deren Einwilligung dort mitzumachen, weil wir bereits hier in Deutschland eine größere Berichterstattung in der Presse dann angestoßen hatten. Das heißt, der Fall schlug hier schon Wellen und darüber haben dann die Medien in Paraguay wiederum berichtet, denen wir das haben zukommen lassen.
Das heißt also, ohne den öffentlichen Druck, glaubst du, wärt ihr nicht ans Ziel gekommen oder möglicherweise hätte es länger gedauert?
Nein, der öffentliche Druck, die enge Zusammenarbeit zwischen den Juristen einerseits und meiner Person als Medienberater war, glaube ich, dort schon mit entscheidend. Denn diese juristischen Aspekte spielen natürlich in solchen Fällen eine ganz wesentliche Rolle. Und da kann man mitunter ein Unverständnis, was man dann hat, zu Gerichtsentscheidungen oder auch vielleicht auch einer Untätigkeit, einer behördlichen Untätigkeit, über die man dann ja am Ende gestoppt werden könnte in seiner Aufklärungsarbeit und seiner Klärung des Falls, dann auch frustriert hinschmeißen. Und dann haben wir einfach diesen Weg gewählt, die Leute aufmerksam zu machen in der Öffentlichkeit, eben erst in Deutschland, dann in Paraguay und dadurch im Grunde den Druck zu erhöhen auf die Behörden, dass die gar nicht mehr anders konnten, als sich mit diesem Fall auseinanderzusetzen.
Von dem Moment, an dem du an Bord warst, bis zu dem Moment, wo das Kind wieder oder die Kinder wieder bei der Mutter waren, wie viel Zeit ist vergangen?
Also die Vorbereitung, die hat tatsächlich mehrere Monate in Anspruch genommen zunächst mal, weil wir natürlich sehr genau erstmal recherchieren mussten, welche Chancen wir haben, mit unseren Ideen überhaupt am Ende Erfolg zu haben. Also vor allen Dingen mit der geplanten Pressekonferenz in Paraguay, ja, vor Ort, die dann die Mutter des Mädchens dort auch, bestritten hat an der Seite von Polizei und Jugendschutzbehörde und einer der Anwälte. Das ist dann eigentlich ungeplant sehr emotional geworden. Sie war eigentlich sehr beherrscht und hatte sich gut im Griff. Und dann kam aber ja auch aufgrund dieser medialen Präsenz dort alles hoch. Und sie brach dann in Tränen aus. Und das hat vermutlich dann auch dort die Herzen der zunächst mal Reporter der Öffentlichkeit berührt, worüber dann viel in Gang gestoßen wurde und tatsächlich die Bilder dann aus der von den Entführereltern, aber auch des Mädchens buchstäblich jeder Zeitung standen und überall zu sehen waren, im Fernsehen gespielt wurden, öffentlich ausgehängt wurden. Das war ziemlich irre, was dann da passierte.
Erinnerst du dich noch genau an den Moment, wo warst du, welche Uhrzeit war es, als du erfahren hast, wir haben es geschafft, die Kinder kommen zurück?
Ich war damals selbst nicht nach Paraguay geflogen, sondern habe sozusagen den ganzen Fall von Deutschland aus bearbeitet. Die Mutter und die Anwälte waren vor Ort. Und dadurch gab es eine Zeitverschiebung. Ja, das heißt eigentlich immer, wenn hier Nacht war, dann passierte wirklich was. Das heißt, ich musste auch meinen Rhythmus ein wenig anpassen in der Zeit an dieses Mandat. Und das war wirklich sehr spät abends oder man kann sagen früher morgen, als die Meldung kam, die Entführereltern hätten sich über einen nicht rückverfolgbaren Kanal gemeldet und seien verhandlungsbereit. Und dann folgten wirklich viele Tage der Verhandlung, viele Gespräche in verschiedenen Konstellationen. Am Ende sprachen auch die Eltern ganz direkt miteinander. Das war unser strategisches Ziel, das zu erreichen. Und am Ende war im Grunde für alle klar, es kann nur eine Lösung und eine Beendigung dieser Situation geben, wenn es für alle Beteiligten zu einer geordneten Rückkehr nach Deutschland kommt. Und die musste eben auch mit behördlicher Unterstützung am Ende ermöglicht werden, dass eben nicht sofort die Handschellen klicken, wenn die Eltern sich stellen. Und das ist am Ende dann gelungen.
Matthias, die Schritte, die du gerade beschrieben hast, Pressekonferenzen, Behörden, Strategien, das sind ja alles sehr, ich sag mal, handwerkliche Dinge, die erstmal auf Emotionen überhaupt keinen Rückschluss ziehen lassen. Ich glaube, das wird dir als Vater ja genauso gehen wie mir. Jeder hat ja sofort Verständnis und sagt, also wenn mein Kind entführt wird oder widerrechtlich vom Partner ins Ausland mitgenommen wird, ich werde alles unternehmen, was nur möglich ist. Ich kann mir auf der anderen Seite aber auch vorstellen, dass es ein Jobbestandteil von dir war, der Mutter immer wieder gut zuzureden, ihr Mut zu machen, zu sagen, gib nicht auf, mach nichts Unüberlegtes, sprech nicht mit der Presse ohne Absprache, lass dich von keinem Reporter auf der Straße anquatschen, etc. Weil das, wie kriegst du die Emotionen, die in so einem Fall, wenn es um Kinder geht, es gibt nichts mehr als die Kinder, wie kriegst du das in den Griff?
Das ist Bestandteil meines Jobs. Ganz grundsätzlich erlebe ich das häufig in Mandaten, in der Beratung, da ich mich ja immer wieder auch mit Krisensituationen, in denen meine Mandanten stecken, beschäftige und das anbiete. Da kommt mir meine Ausbildung als systemischer Coach zugute. Und das ist tatsächlich auch eine psychologische Beratung oder eine Stütze, die ich damit anbiete, den Menschen ja in Gesprächen dann da Mut zuzusprechen und ihnen auch zuzuhören erstmal und auch eine Art, ich sag mal, Prellbock zu sein. Ja, die Mandanten sind dann sehr häufig aufgebracht und enttäuscht, wütend. Und da biete ich mich an, als Zielscheibe das abzunehmen, anstatt dessen, dass sie sich mit ihren Konfliktpartnern, um die es eigentlich geht, streiten oder in der Öffentlichkeit dann auch vielleicht Fehler begehen und Dinge sagen, die sie später bereuen, die der Lösung eines solchen Falls wie diesem hier geschilderten dann auch nicht zuträglich sind.
Matthias, deine Einschätzung, sind die Kinder in solchen Fällen immer die Verlierer oder gibt es für Kinder auch Hoffnung?
Das ist sicher pauschal gar nicht so zu sagen. Ganz häufig ist es ja leider so, dass die Kinder gar nicht so sehr gehört werden. Und der Wille der Kinder bis zu einem gewissen Alter zumindest nicht wirklich zu zählen scheint. Das ist, glaube ich, ein großes Manko, was wir haben, auch in der Rechtslage, die wir erleben, mit der wir uns konfrontiert sehen in solchen Fällen. Es muss, glaube ich, um die Kinder gehen und es muss immer um eine Lösung gehen, in der die Konfliktparteien in Kontakt miteinander treten. So schwer das ist, so viel negative Emotionen da eine Rolle spielen, ist es, glaube ich, wichtig, zum Wohle der Kinder am Ende miteinander über eine Lösung zu sprechen und die Kinder vor allen Dingen einzubeziehen. Ja, der Wille der Kinder, der kann nicht ignoriert werden. Das muss man einfach immer wieder probieren, auch wenn es zäh ist und enttäuschend ist und es Rückschläge gibt.
Was für ein schwieriges Thema. Unser Mitgefühl, und das ist nicht nur so dahingesagt, gilt allen Eltern, die aktuell ähnliche Probleme haben. Danke an den Hamburger Kommunikations- und Strategieberater Matthias Onken für diese Hintergrundinfos. Einen ganzen Monat ohne Alkohol. Ganz groß in Mode, nennt sich Trockener Januar oder wer es lieber etwas fancy ausdrücken möchte, Dry January. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Alkoholfreies Bier, okay, geschmacklich funktioniert das ja. Also so irgendwie sagen mir zumindest viele Biertrinker. Aber alkoholfreier Wein, bah, das schmeckt alles schrecklich. Also meiner Meinung nach zumindest. Fragen wir eine Frau, die sich damit auskennt. Stefanie Döring gehört der Weinladen. Das ist der Name ihres Geschäfts, der Weinladen und das Motto Wein ohne Dresscode. Steffi, mal zum Sortieren. Jedes Jahr machen scheinbar mehr Hamburger beim Trockenen Januar mit. So ein Trend vielleicht, ich sag's jetzt mal wie Halloween. Also es gibt immer mehr Fans von dieser Art des Fastens, oder täuscht der Eindruck?
Nee, das Gefühl habe ich auch. Also vermehrt ist es wirklich so die letzten 5, 6 Jahre, die einfach echt mehr werden und wo man das irgendwie so richtig zelebriert und feiert und vorbereitet. Also ist auf jeden Fall vergleichbar mit Halloween, gebe ich dir recht.
Und ihr merkt ihr das denn auch im Abverkauf von alkoholischen Getränken bei euch? Ist das jetzt weniger im Januar?
Ja, generell ist es schon weniger. Also natürlich ist es so, als Weinhändler, weißt du, oder auch wenn man eine Weinbar betreibt, der Dezember ist natürlich wild, alle feiern, alle trinken, man braucht viel Geschenke, man verschenkt auch viel Wein und im Januar flacht es dann auch ab, das merkt man schon, aber man muss es realistisch sehen. Also die Leute gehen trotzdem aus und gehen trotzdem trinken und kaufen Wein. Und ja, das ist so die erste Januarwoche, die wirklich ruhig ist. Und dann macht es auch Sinn, vielleicht einen Weinladen mal zu schließen oder Inventur zu machen. Aber dann geht's auch wieder los. Also wir haben heute auch wieder gute Reservierungen. Wir machen heute ein Tasting. Also die Leute haben trotzdem Lust zu trinken. Ich glaube, es ist ähnlich wie mit dem Fitnessstudio.
Es sind Vorsätze und dann knickt man irgendwann ein. Ich mache auch mit, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt tatsächlich auch seit Anfang des Jahres nichts mehr an Alkohol zu mir genommen. Noch fehlt es mir nicht, aber das ist jetzt wahrscheinlich eine Frage, wo Experten dann doch den Tipp abgeben und sagen, ich sollte mal überprüfen, ob ich nicht doch abhängig bin, so ungefähr. Gibt es denn gute Ersatzprodukte, die wie Alkohol schmecken? Weil bei mir ist es auch tatsächlich so, wenn ich vegane Produkte mir suche, wenn die nicht wie Fleisch schmecken, dann ist das für mich auch kein guter Ersatz. Also ich bin an diesem Originalgeschmack, muss ich jetzt ehrlicherweise zugeben, schon sehr interessiert. Wie ist deine Erfahrung? Was gibt es für Produkte, von denen du sagst, nehmt das als Ersatz für Alkohol, schmeckt genauso gut? Oder sagst du, vergesst diese ganze Industrie mit diesem künstlichen Zeug, ist alles Mist?
Ja, also erstmal finde ich es natürlich gut, wenn man auch Pausen einlegt, ob es jetzt im Januar ist oder irgendwie wann anders. Das ist natürlich schön, auch mal sich selbst zu testen, keine Frage. Genau, es gibt viele Alternativen mittlerweile, weil man hat dieses Verfahren des Entalkoholisierens des Weins. Also beim Bier ist es ja schon ganz normal, ne? Das ist so isotonisch, das trinkt man nach dem Sport, alkoholfreies Bier schmeckt auch. Und dieses Entalkoholisieren vom Wein ist erst in den letzten paar Jahren gekommen. Das hat man halt sozusagen perfektioniert, dass der Wein so annähernd schmeckt, die Säure behält, den Geschmack hat, die Rebsorte noch erkennbar ist. Aber beim Wein sind wir noch am Anfang. Also ich glaube, dass da in der nächsten Zukunft sehr, sehr viel passiert. Die forschen weiter, entwickeln weiter an den Hochschulen. Das ist ja so ein Vakuumverfahren, wo man halt den echten Wein entalkoholisiert. Aber es ist trotzdem noch relativ süß. Also hat immer noch so ein bisschen was von Traubensaft. Was ich aber toll finde, es gibt so viele fermentierte Produkte. Also gerade Muri zum Beispiel, M-U-R-I, kommt aus Kopenhagen. Und das ist so mit Tees und Kombucha. Und das ist super spannend, weil das halt auch dem Wein sehr, sehr ähnelt. Also man hat so die Textur, man hat super viele komplexe Aromen. Das finde ich super spannend. Und die Spirituosenbranche ist auch schon sehr, sehr weit. Also die waren ja vor dem Wein schon. Also so ein alkoholfreier Gin oder Wermut, das geht wirklich gut und das kann man gut machen, auf jeden Fall.
Aber beim klassischen Wein, Weißwein, Rotwein, sagst du, gibt es aktuell noch keinen Ersatz. Haltet einfach mal 4 Wochen durch und dann ist gut.
Genau, also ich finde es immer schön, dass man alkoholfreien Wein oder Schaumwein hat, so zum Anstoßen, gerade wenn Leute gerade vielleicht nicht trinken. So ein Glas, aber weißt du, Matze, ich glaube nicht, dass du dich da mit dem alkoholfreien Wein auf dem Sofa hinsetzt und Spaß hast damit. Das ist dann noch sehr traubensaft und noch ein bisschen zu süß und ehrliche Meinung, ja.
Stefanie Döring, die Inhaberin von der Weinladen im Kronsalzweg 70, sagt, haltet durch, irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft gibt es alkoholfreien Wein, der auch wirklich schmeckt. Hurra! Heute Vormittag ab 10.15 Uhr ist Einlass und zwar beim Neujahrsempfang vom Hamburger Abendblatt, also bei uns. Ein gesellschaftliches Ereignis, so können wir diese Veranstaltung beschreiben. Wir Mitarbeiter sind angehalten, uns entsprechend zu kleiden, also heute nix mit Sneaker und Hoodie. Ich bin gespannt, ob ich nachher alle Kollegen auch wirklich wiedererkenne, obwohl für einige wird es vielleicht auch eine mittelschwere Überraschung sein, mich im Anzug zu erleben. Bin ich mir eine Krawatte um? Stand jetzt? Nein. Das wäre für mich dann doch wohl ein zu großes Geständnis an das Establishment. Aber mal sehen, die Krawatte habe ich zumindest dabei. Organisiert wird die ganze Nummer von Vivian Hecker und ihrem Team. Und Vivian, fragen wir gleich mal, der wievielte Abendblatt-Neujahrsempfang ist das heute?
Den Neujahrsempfang des Hamburger Abendblatts, der findet dieses Jahr zum 36. Mal im 37. Jahr statt.
Und ich tippe mal, das eine Jahr, was du rausnimmst, während Corona haben wir nichts gemacht.
Nein, das ist falsch. Wir haben während Corona nämlich digitale Neujahrsempfänge gemacht, also richtig eine kleine Fernsehshow. Das Jahr, wo es ausgefallen ist, war 2009. Da gehörten wir noch zu Axel Springer. Und Axel Springer hatte sich damals im Rahmen der Wirtschaftskrise beschlossen, alle Veranstaltungen abzusagen. Goldene, Kamera, den Hamburger Abendblatt Neujahrsempfang und auch der berühmte Bild-Dom-Treff. Es fand einfach nichts statt im Jahr 2009.
Okay, Axel Springer, das Abendblatt zu Axel Springer gehört. Das ist ja nun lange, lange her. Wie viele Jahresempfänge hast du oder Neujahresempfänge hast du mitgemacht?
Naja, ich sag mal, seit 2006 bin ich da. Das heißt, ich habe die meisten selbst mitgemacht. Aber 2006 war mein dritter Arbeitstag. Da durfte ich noch gucken, staunen und wissen, was ich anders mache.
Wer darf da eigentlich kommen? Ich kann ja keine Tickets kaufen.
Nein, man kann keine Tickets kaufen. Es ist so, dass wir, und das läuft auch alles über meinen Tisch, wenn ich das mal so sagen darf, einer muss ja einen Überblick behalten. Wir wollen immer ein bisschen ein Abbild dieser Stadt sein. Das heißt, natürlich sind Senatoren die obersten Firmenbosse der großen Unternehmen vertreten. Wir wollen aber natürlich auch den einen oder anderen Schauspieler, Kulturinstitutionen, also wirklich das, was die Hamburger Gesellschaft ausmacht, ein Spiegelbild. Wir möchten aber natürlich auch anderen Menschen mal ein Gesicht vergeben. Also wir haben alle Religionsvertreter zeitgleich vor Ort. Wir haben natürlich auch Sponsoren, die ihren Kunden damit eine Freude machen. Und den einzigen Wermutstropfen, den ich wirklich immer habe, wir können leider nicht alle Abonnenten des Hamburger Abendblatts einladen. Deshalb gibt es dafür ein Gewinnspiel, damit auch unsere treue Leserschaft die Chance hat,
also
dabei zu sein.
Also in Anführungszeichen Normalos kommen über diesen Weg?
Die wenigen Normalos kommen über den Weg. Alles andere wird nominiert von den einzelnen Ressorts aus der Redaktion oder auch von unserem Vertriebs- und Vermarktungsbereich.
Und das habe ich in den letzten Jahren tatsächlich auch schon mitbekommen, wenn jemand nicht eingeladen wurde plötzlich mal. Das kann schon mal Alarm geben.
Ja, das ist der Alarm, den ich dann habe, weil wenn der Alarm bei den Kollegen aufschlägt, mein Lieblingskollegen Lars Heider, die leiten das einfach schön weiter.
Unser Chefredakteur.
Ja, der sagt dann, das macht bei uns Frau Hecker. Aber das ist, ich glaube, ich habe da nicht nur genügend Erfahrung, sondern auch ein Fingerspitzengefühl, wann man mal nachgeben sollte, wann wir vielleicht auch einen Fehler gemacht haben oder wann man jemanden einfach vertrösten muss. Was ich generell schwierig finde, das hat aber nichts mit Neujahrsempfang zu tun, dass doch einige einfach so ein Anspruchsdenken haben. Ich war doch immer eingeladen, wo bleibt meine Einladung diesem Jahr? Da bitte nur, es ist wie mit einer Geburtstagsfeier, der Gastgeber mischt jedes Jahr neu.
Vivian Hecker bei uns im Haus für alle Events verantwortlich und damit auch für den Neujahrsempfang. Eins der Highlights jedes Jahr, und ich sage das aus eigener Erfahrung, oft genug selbst erlebt, es ist das Highlight. Die Rede von unserem Chefredakteur Lars Heider. Deine wievielte Rede auf unserem Neujahrsempfang ist das, Lars?
Oh, das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen 2012 die erste. Du müsstest die 12. oder 13. sein.
Ist das so eine Tradition, die es schon vor dir gab? Ja. Oder hast du das an dich gerissen sozusagen gesagt,
Nein, nein, es gab immer die Rede des Geschäftsführers und die Rede des Chefredakteurs. Die waren früher länger, insbesondere die des Geschäftsführers war länger, aber auch die des Chefredakteurs. Und das war früher eher so eine, das habe ich geändert, es war früher eher sozusagen so eine Art Abrechnung des Chefredakteurs mit der Politik des Hamburger Senats. Also sehr ernst, sehr wichtig, sehr getragen. Und das passte vielleicht auch zu meinen Vorgängern, zu mir passte das irgendwie nicht. Und deshalb habe ich mir immer gedacht, ich versuche das so zu machen, dass die Leute nicht zu lange stehen müssen, dass also ich nicht viel länger als 15 Minuten rede. Und dass ein, zwei Dinge dann vielleicht auch sind, über die man lachen kann.
Es ist lustig, dass du das ansprichst, weil genau das ist tatsächlich auch etwas, wer schon seit vielen Jahren zu eurem, oder ich muss ja mittlerweile sagen, zu unserem Neujahrsempfang eingeladen wird. Früher war das tatsächlich so, dass du manchmal gedacht hast, oh, der Redner verliert das Publikum. Mhm. Es würde unruhig, die Leute fangen schon an zu reden, bestellen sich denn doch, drehen sich um an die Bar, weil die Reden einfach zu lang waren. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das eine Geheimnis deiner Rede. Ich sag dir jetzt noch ein anderes Geheimnis. Willst du es hören?
Gerne.
Nicht, dass du jetzt noch alles ändern musst.
Nein, ich weiß es nicht.
Es ist tatsächlich so, du nimmst das nicht alles so ernst. So, das Hamburger Abendblatt ist eine Institution in dieser Stadt. Das habe ich in den letzten Monaten natürlich auch nochmal von der Pike auf live miterlebt. Aber du lässt das nicht raushängen. Mhm. So, du nimmst es dir zwar raus, für alle, die noch nie eine Rede von dir gehört haben, da stehen Politiker in der ersten Reihe und kriegen von dir so einen kleinen Gag an den Kopf geworfen. Und manchmal siehst du dann so die Miene, ja, so die Mundwinkel gehen so mühsam nach oben. Manche lachen auch herzlich über sich selbst. Mhm. Aber dieses nicht so ernst nehmen, das Leben ist eh schon so schwer aktuell. Es wird ja nicht besser mit den Nachrichten. Und dann kommst du und unterhältst mich 10 bis 15 Minuten tatsächlich und schaffst es trotzdem, diese ganze Themenbreite da unterzubringen. Also das ist jetzt so ein bisschen so eine Loophole-Lei. Einige Kollegen werden sagen, mein Gott, schleimt der beim Chef. Mhm. Aber wie gehst du daran, wenn du deine Rede schreibst? Wann fängst du erstens an und was sind die Voraussetzungen?
Ich mache das in der Regel so, dass ich so irgendwann im November, oder nee, das kann man gar nicht sagen, meistens irgendwie November, im Dezember, setze ich mich hin, wenn ich so eine grundsätzliche Idee habe und schreibe dann so verschiedene Ideenstränge runter. Und dann gehe ich dann nochmal so Mitte Dezember ran und formuliere das aus. Und dann lasse ich das liegen und gucke es mir dann 2-3 Tage vorher an und ändere dann noch was, je nachdem, was aktuell passiert ist. Also das, wenn du zu lange im Voraus da was schreibst, ist es schwierig. Und dann gucke ich halt irgendwie, wie lang ist das Ganze? Und dann gucke ich, okay, ist es ausgewogen genug? Also sind aus meiner Sicht genug Momente drin, wo die Leute lachen können oder wo was Lustiges ist und passieren aber auch genug Dinge, dass die Leute nicht hinterher sagen, ja, der ist total lustig, der Heider, aber da ist ja nichts hinter. Also so diese Mischung dahin zu kriegen und die Geschichten, das kennst du auch, wenn man viele Reden hält, dann nutzt man natürlich auch Sachen, die gut funktioniert haben schon mal. Also ne, innerhalb des Jahresverlaufs.
Übst du vor Publikum?
Nein.
Also das heißt, die Rede hat tatsächlich vorher noch niemand gehört?
Niemand.
Also auch nicht testweise zu Hause meiner Familie.
Nein, nein, Gottes Willen, das würde ich nicht, glaube ich, kann ich dir nicht zumuten. Nee, hat keiner gehört.
Und jetzt natürlich so eine kritische Frage heutzutage, aber ich stelle sie dir trotzdem. Wie viel KI ist in deiner Rede?
Das habe ich tatsächlich zum allerersten Mal jetzt probiert. Ich habe gedacht, ich habe gedacht, in solchen schwierigen Phasen musst du dich an die Institution wenden, die auf alles eine Antwort wissen, die alles wissen. Das gibt zwei. Welche sind das?
Gott und...
Nein. Einer hast du gesagt. Eine ist die KI.
Ja, und Olaf Scholz.
Und die andere ist Richard David Precht. Aber Richard David Precht ist halt zu teuer. So, deshalb habe ich also die KI gebeten, schreibe mir eine Rede mit Dingen, über die Hamburger lachen können. Und dann werde ich also... Und dann hat die KI halt, muss man sagen, so mehr oder weniger... Witze ausgespuckt. Ja, ja. So. Soll ich mal einen, hört ja, also, ne, also ich kann ja mal einen testen, was ist der Unterschied zwischen Winterhude und einem Spüttel?
Keine Ahnung.
In einem Spüttel ist die hohe Luft besser. So.
Gottes Willen, selbst Asmussen ist zurück.
Genau. Und dann habe ich, und an, als ich auf das Niveau kam, habe ich gedacht, weißt du was, dann mache ich es doch dieses Jahr noch einmal selbst.
Du hast jedes Jahr, also zumindest in meiner Erinnerung, ich war die letzten Jahre, glaube ich, immer da. Mhm. Olaf Scholz, kommt der dritte vor wieder?
Könnte sein. Liegt aber vielleicht auch daran, dass er ja Bundeskanzler ist. Könnte sein.
Bist du aufgeregt?
Nee. Also was heißt aufgeregt? Also es ist so, ich freue mich immer darauf, muss ich sagen. Ich mag das gern. Ich mag diese Stimmung gern beim Neujahrsempfang.
Und ich darf ich das sagen, ohne dass du es falsch verstehst? Ich habe auch das Gefühl, du bist gerne unter Leuten und du redest auch gerne vor Leuten. Ja. Also ich mag das überhaupt nicht. Ich rede nicht gerne. Ich mag keine Reden halten.
Genau, ich mag das.
Das ist eine deiner Stärken.
Tatsächlich, du hast recht, ich mag das. Umgekehrt zum Beispiel gibt es ja davor immer die Situation, dass man die Menschen mit per Handschlag begrüßen muss. Das habe ich früher auch getan. Nie besonders gern gemocht. Das muss ich jetzt nicht mehr machen, weil das Vivian Hecker und Christian Siebert machen. Aber tatsächlich diese Rede da halten, das machen wir, also vor Menschen sprechen und sie hoffentlich zum Lachen zu bringen und eine gute Einstimmung ins Jahr zu kriegen, das macht mir Spaß, stimmt.
So, nun haben wir die Leute ja hoffentlich so ein bisschen heiß auch darauf gemacht, das ist ja tatsächlich der Höhepunkt vom Neujahrsempfang. Wenn ich nicht da eingeladen bin, und das sind die meisten Menschen, kann ich diese Rede, wo kann ich sie hören?
Ja, auf abendblatt.de gibt es diese Rede, so ab 12, 13 Uhr kann man sich die sozusagen als Video angucken und
Als Video angucken.
Als Video angucken, ist doch, oder auch hören. Man kann auch die Augen zumachen, einfach nur hören.
Wer die Rede von Lars heute tagsüber nicht hören kann, wir haben natürlich morgen bei uns, hier bei Becker am Morgen, die Highlights drin. So, das war die Episode für heute. Ich muss jetzt noch die Frage klären, Krawatte ja oder nein? Tendenz nach wie vor im Moment ganz klar, nein. Dank an alle, die uns abonniert haben und uns täglich auf einem der vielen Podcast-Portale hören. Danke für das Vertrauen und für das Interesse an unserer Stadt und an den Menschen, die hier leben. Und jetzt für alle noch den Überblick über die Nachrichten, die heute ebenfalls für Hamburg wichtig sind.
Der Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
Ich bin Holger Dilk. Guten Morgen. Der Streik der GDL bremst heute auch den Hamburger S-Bahn-Verkehr massiv aus. Zumindest ein Teil der Züge soll aber nach einem Notfahrplan trotzdem fahren. Die S-Bahn rät sich aber unbedingt, direkt vor der Fahrt nochmal zu informieren, wie es gerade aussieht und wenn möglich auf U-Bahnen und Busse umzusteigen. Am Hamburger Flughafen sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Flieger auch nach 23 Uhr noch gelandet als vor Corona. 2019 waren noch knapp 680 Flüge verspätet, 2023 dann gut 800. Gründe für den Anstieg sind laut Senat vor allem Personalengpässe und Probleme durchs Wetter. Am Amtsgericht St. Georg startet heute ein Prozess wegen Tötung auf Verlangen. Angeklagt ist ein 34-Jähriger. Ihm wird vorgeworfen, im vergangenen Sommer seine schwerkranke Oma auf ihren Wunsch hin mit einer Heroin-Überdosis getötet zu haben. Bei einer Verurteilung erwarten den 34-Jährigen eine Haftstrafe zwischen 6 Monaten und 5 Jahren.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.